SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Bernhard Seiler. Guten Abend. Dieser Wahltag in den USA hat auch einige gute Nachrichten mit sich gebracht. Eine schier endlose Hängepartie bei den Wahlergebnissen, so wie vor 4 Jahren, gibt es diesmal nicht. Den von manchen befürchteten Bürgerkrieg wird es auch nicht geben. Und es gibt auch keine haltlosen Vorwürfe von Donald Trump, ihm sei die Wahl gestohlen worden. Denn diesmal hat er sie ja gewonnen. Und das überraschend deutlich. Einzelheiten aus Washington von Katrin Brandt.
Donald Trump schaffte es, eine Mehrheit der Wähler für sich zu mobilisieren. Über 71 Millionen Stimmen holte er, Kamala Harris nur rund 66 Millionen. Zur Erinnerung, 2016 hatte Trump zwar in genügend Bundesstaaten gewonnen, um Präsident zu werden, aber die Mehrheit der Amerikaner hatte Hillary Clinton gewählt. Wie viel Macht Donald Trump tatsächlich hat, ist noch nicht klar. Die Republikaner schafften es, sich die Mehrheit im Senat zu sichern. In Montana, Ohio und West Virginia eroberten sie 3 Sitze von den Demokraten. Damit haben sie 52 der 100 Sitze und damit die Mehrheit. Im Abgeordnetenhaus ist das Rennen noch nicht entschieden. Hier wird noch gezählt. Aber auch im Abgeordnetenhaus haben die Demokraten wenigstens einen Sitz verloren.
Auf jeden Fall wird Trump sehr viel Freiheit haben, seine Politik durchzusetzen. Davon gehen Beobachter aus. Wir haben mit der politischen Journalistin Melinda Crane gesprochen und sie erwartet
eine Politik, die deutlich nationalistischer, isolationistischer, populistischer und auf jeden Fall sehr konsequent durchgeführt wird von einem Senat, einer Exekutive und auch zumindest der oberste Gerichtshof wird dieser Regierung freie Hand geben, denn die haben in diesem Jahr eine sehr wichtige Entscheidung getroffen im obersten Gerichtshof, dass ein Präsident weitgehend souveräne Immunität genießt für das, was er im Amt tut.
Wir müssen uns einstellen auf 4 Jahre, sagen wir mal ganz neutral, ungewöhnliche Politik im Weißen Haus. Auch die Wirtschaft, etwa in Baden-Württemberg, muss sich darauf einstellen. Landeswirtschaftsministerin Hofmeister-Kraut befürchtet, dass Waren aus Baden-Württemberg in den USA weniger konkurrenzfähig wären, wenn Trump tatsächlich Strafzölle erheben sollte. Im SWR hat sie dazu gesagt:
Zölle wurden angekündigt. Wir wissen noch nicht konkret, inwieweit sie und in welcher Höhe und auf welche Produkte sie tatsächlich erhoben werden. Aber das wird natürlich Waren auch aus von baden-württembergischen Firmen in den USA verteuern. Das kann natürlich zu Entscheidungen führen, auch Produktion zu verlagern in die USA, dass man ja auch die lokale, die nationale Wirtschaft in den USA stärkt als deutsches, als baden-württembergisches Unternehmen. Darauf wird es jetzt wahrscheinlich wieder mehr ankommen.
In Rheinland-Pfalz befürchten Winzer, dass Trump seine Strafzölle auf Wein wieder in Kraft setzt. Sie waren in den vergangenen 4 Jahren von der Biden-Regierung ausgesetzt worden. Auch für die Umweltpolitik verheißt der Trump-Sieg eher nichts Gutes. Der Klimawandelleugner wird wohl versuchen, einiges zurückzudrehen, fossile Energien wieder mehr fördern und erneuerbare weniger. Aber SWR-Umweltredakteurin Janina Schreiber sagt, aufhalten kann Trump die Transformation wohl nicht. Denn viele Bundesstaaten sind schon weit vorangekommen mit den Erneuerbaren.
Viele setzen da schon auf grüne Transformation und bemerken, dass es sich lohnt, also auch wirtschaftlich rechnet, aus kostenloser Sonne und Wind dann Strom zu beziehen. Und wir sind da heute schon weiter als 2016, also als bei seiner ersten Amtszeit. Und auch da hatte Trump zum Beispiel mal gesagt, er wolle, Zitat, die Kohle zurückbringen. Und das hat sich ja auch als falsch erwiesen. Unterm Strich kann Amerika unter Trump vielleicht die Pausentaste drücken, aber nicht diese ganze Entwicklung wieder vollständig aufheben.
Wir kommen zur Bundespolitik. Der Wahlsieg Trumps könnte ja auch ein Weckruf für die Ampelkoalition sein, ihre Streitigkeiten endlich mal beizulegen und gemeinsam zu schauen, wie man Deutschland voranbringen kann in Zeiten, die nun eher noch schwieriger werden als ohnehin schon. Heute Abend trifft sich der Koalitionsausschuss. Wir haben unseren Hauptstadtkorrespondenten Jim Bob Nikschas gefragt, ob sich die Ampel da nun zusammenraufen wird.
Der Druck auf die Ampelkoalition, sich zusammenzuraufen, der ist nach dem Wahlsieg von Trump auf jeden Fall noch mal größer geworden. SPD-Chef Lars Klingbeil hat schon sehr direkt Richtung FDP heute gesagt, er wünscht sich, dass sich am Abend beim Koalitionsausschuss alle in die Augen schauen und sich klar machen, welche Verantwortung sie tragen. FDP-Chef Christian Lindner hat in seinem Statement zu Trump heute auch gesagt, in Berlin müssen wir jetzt dringlicher denn je unsere wirtschaftspolitischen Hausaufgaben erledigen. Was auch heißen kann natürlich, dass Lindner an seinen Forderungen für heute Abend festhält. Wie sehr die Koalition wackelt, das kann man vielleicht auch gerade daran ablesen, dass trotz Trumps Sieg in den USA hier in Berlin gerade niemand wirklich sagen will oder kann, ja, wir machen zu 100% weiter.
Abseits von der aktuellen Koalitionskrise fällt die Bundesregierung aber auch Entscheidungen. Heute etwa zum Wehrdienst, den junge Menschen in Deutschland vom nächsten Jahr an wieder leisten sollen. Das Kabinett hat Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht, über die noch der Bundestag abstimmen muss. Danach müssen Männer, die nächstes Jahr 18 werden, Auskunft geben, wie fit sie sind und ob sie als Soldaten zur Bundeswehr wollen. Frauen können den Fragebogen ausfüllen. Verteidigungsminister Pistorius hat dazu gesagt:
Wir nehmen einen kleinen Teil derjenigen, die Interesse bekunden, überhaupt Wehrdienst leisten zu wollen im Rahmen der Fragebogenaktion. Und von denen nehmen wir einen kleinen Teil, nämlich die Besten, die am besten zu uns passen, die das größte Interesse haben. Und das soll, darauf lege ich sehr, sehr viel Wert, eine besondere Zeit werden im Leben eines jungen Mannes und idealerweise auch einer jungen Frau. Eine Zeit, auf die jeder und jede, der sich uns anschließt, mit Freude zurückblicken können soll.
Unklarheit, wie es weitergeht, die herrscht im Moment auch in Sachsen. Dort sind die Sondierungen von CDU, SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht über eine mögliche Regierungskoalition ergebnislos abgebrochen worden. Man habe sich unter anderem bei den Themen Finanzen, Migrationspolitik und Friedensformel nicht einigen können, heißt es vom BSW. Weil die CDU weder mit der Linken noch mit der AfD koalieren will, kommt jetzt nur noch eine Minderheitsregierung in Frage oder Neuwahlen.
Fokus Südwest.
Gut 5 Monate nach dem tödlichen Angriff auf den Polizisten Ruven Lauer in Mannheim hat der Generalbundesanwalt Mordanklage erhoben. Ein 25-jähriger Afghane hat am 31. Mai auf dem Mannheimer Marktplatz 5 Teilnehmer einer islamkritischen Kundgebung und Lauer mit einem Messer verletzt. Lauer starb wenig später. Holger Schmidt.
Heimtückisch und aus niederen Beweggründen soll der 25-jährige Afghane Suleiman A. den Polizisten Ruven Lauer getötet und die Ermordung von 5 weiteren Menschen versucht haben, schreibt der Generalbundesanwalt in seiner knapp 40 Seiten langen Anklage. Heimtückisch sei die Tat, weil Ruven Lauer von hinten angegriffen wurde. Nieder seien die Beweggründe der Tat, weil Suleiman A. aus einer islamistisch-extremistischen Gesinnung heraus gehandelt habe. Doch Terror im Sinne des Strafgesetzbuchs sieht der Generalbundesanwalt in dem Fall nicht. Das Oberlandesgericht Stuttgart muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden.
Baden-Württembergs Finanzminister Beyers hat im Landtag den neuen Doppelhaushalt der grün-schwarzen Landesregierung gegen Kritik der Opposition verteidigt. Der Etat für 2025 und 2026 hat ein Volumen von 136 Milliarden Euro. Einzelheiten von Knut Bauer.
In schwierigen Zeiten sei es wichtig, den Menschen mit Schwerpunkten im Haushalt Orientierung zu geben. Daher werde vor allem in die frühkindliche Bildung und in die innere Sicherheit investiert, so der grünen Finanzminister. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Stoch warf der grün-schwarzen Landesregierung vor, zu wenig für das Industrieland Baden-Württemberg zu tun. Er forderte eine Transformationsmilliarde, um die Wirtschaft zukunftsfest zu machen. FDP-Fraktionschef Rühlke kritisierte den anhaltenden Stellenzuwachs in Ministerien und der Landesverwaltung.
Und dann war da noch
ein Mann in Quickborn in Schleswig-Holstein, der eines Tages einen Brief vom Finanzamt bekommen hat. Und zwar nicht nur einen. Behörden weisen ja in ihrer Post gerne darauf hin, dass man von ihnen auch mal mehrere Briefe am Tag bekommen kann. Denn das Aussortieren von Hand wäre teurer als das Porto, heißt es dann. Aber 1700 Briefe an einem Tag, damit hatte der Mann dann doch nicht gerechnet. Und in allen war auch noch dasselbe drin. Nämlich der Zugangscode fürs Elster-Portal, den der Mann am vorvergangenen Wochenende bestellt hatte. Ausgerechnet an dem Wochenende, an dem die Uhren um eine Stunde zurückgestellt wurden. Die Stunde von 2 Uhr bis 3 Uhr am Sonntagmorgen existierte dadurch doppelt. Und genau in dieser Zeit wurde wohl der Antrag des Mannes aus Quickborn bearbeitet. Vollautomatisiert sei der Vorgang in eine Zeitschleife geraten, so das Finanzamt. Und das Ergebnis waren 1700 identische Briefe. Der Briefträger hatte damit bei 15 Gramm pro Brief ungefähr das Gewicht eines Sacks Zement zu schleppen. Und die überflüssigen Briefe wieder mitnehmen wollte er auch nicht, denn dann hätte er sie einzeln als unzustellbar stempeln müssen. Es fand sich dann eine pragmatische Lösung, denn der Empfänger der Überraschungspost hat nicht nur ein frisches Elster-Konto samt Zugangscode, sondern auch einen Pelletofen. 25 Kilogramm Papier, das sind rund 100 Kilowattstunden Heizenergie. Und die Post kann sich über knapp 1500 Euro Portoeinnahmen freuen. Leider Steuergeld.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.